Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
Heute hören Sie live aus dem Körperforum in Hamburg die Übertragung einer Gemeinschaftsveranstaltung von Deutschlandfunk, Körperstiftung und Süddeutscher Zeitung zum Thema Die Diktatur der Demokraten – umstrittene Wege zum Rechtsstaat. Die Diskussionsleitung hat Stefan Detjen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor ein paar Tagen haben viele Deutsche im ZDF die Fernsehserie »Unsere Väter und unsere Mütter« gesehen und dabei in einen Spiegel ihrer eigenen Geschichte geschaut, in dem sie sich dann, sie sich und ihre Vorfahren, in der Doppelrolle als Verursacher, aber auch als Erdulder furchtbaren Leids im Zweiten Weltkrieg gesehen haben. 60 Jahre und mehrere Generationen später gehören Deutsche zu denen, die weltweit mit militärischen, politischen und zivilen Mitteln im Einsatz sind, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in andere Länder zu tragen. Auf dem Balkan, in Asien, in Nordafrika und in der arabischen Welt erleben wir dabei bis in diese Tage hinein, wie die Repräsentanten der westlichen Welt und damit auch wir selbst um unser eigenes Verständnis von Demokratie ringen, in Konflikte mit den von uns propagierten Regeln und Werten geraten. Die Diktatur der Demokraten hat die Schriftstellerin und Juristin Juli C. ihr jüngstes Buch genannt, in dem es um die Bemühungen und Zwiespälte beim Aufbau demokratischer und rechtsstaatlicher Strukturen, in diesem Fall, den sie untersucht hat, auf dem Balkan geht. Dieser Text basiert auf einer Doktorarbeit, auf einer Dissertation, die mit dem Deutschen Studienpreis der Körperstiftung ausgezeichnet wurde. Ist bei der Körperstiftung, sind wir hier in der Hamburger Hafenstadt zu Gast. Ich begrüße Sie, besonders Ihnen, Juli C., herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem Preis und willkommen in unserer Runde.
Vielen Dank, guten Abend.
Wir wollen darüber diskutieren, wie man in den Trümmern von Kriegen und in den geistigen Verwüstungen langjähriger Diktaturen und Despotien Demokratie und Recht stiften kann. Christian Schwarz-Schilling hat Erfahrung damit gesammelt. Am 14. Dezember 1992 hat er seinen Rücktritt als Postminister im Kabinett Helmut Kohls erklärt, um damit gegen die in seinen Augen untätige Haltung der Bundesregierung im damaligen Bosnien-Konflikt zu protestieren. Seitdem hat er sich besonders für den Frieden und den Aufbau demokratischer Strukturen in Bosnien-Herzegowina unter anderem als hoher Repräsentant der Vereinten Nationen engagiert. Christian Schwarz-Schilling ist heute Abend zu uns nach Hamburg gekommen. Herr Schwarz-Schilling, vielen Dank dafür und auch Ihnen herzlich willkommen. Auch Tom Königs hat sich im Auftrag der Vereinten Nationen für den Aufbau von Demokratien eingesetzt, im Kosovo, in Guatemala, in Südamerika und als Leiter der UN-Friedensmission in Afghanistan. Er ist heute Bundestagsabgeordneter in der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen und Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen, Herr Königs. Und als journalistischer Beobachter des Weltgeschehens, über das wir heute sprechen werden, ist Daniel Brösler bei uns. Er war Korrespondent für die deutsche Presseagentur dpa in Bratislava, in Warschau und für die Süddeutsche Zeitung in Moskau. Und für die Süddeutsche Zeitung ist er heute außenpolitischer Korrespondent in der Parlamentsredaktion in Berlin. Herzlich willkommen, Daniel Brösler. Herr Schwarz-Schilling, hinter diesem Titel hoher Repräsentant der Vereinten Nationen in Bosnien-Herzegowina verbirgt sich eine, tja, aus hiesiger Sicht zunächst mal fast allumfassend anmutende Macht, die Sie damals hatten. Und trotzdem sind Sie auch an dieser Stelle an Grenzen Ihrer Möglichkeiten, Ihrer Gestaltungsmöglichkeiten gestoßen. Ihre Amtszeit dort endete 2007 nach gut einem Jahr vorzeitig, früher als Sie sich das wahrscheinlich erhofft hatten damals. Was hat das für Sie damals bedeutet? Was stand am Ende dieser Tätigkeit, die Sie da ausgeübt haben? Steckte dahinter auch ein persönliches Scheitern, möglicherweise ein Scheitern der Ansätze, der Hoffnungen, die mit diesem Versuch, Demokratie in dieses zerrüttete Land, in diese Gesellschaft zu bringen, verbunden waren?
Sie müssen sich vorstellen, als ich damals mich beworben habe um diesen Posten. Ich wurde da aufgefordert von vielen, warum machen Sie das nicht? Sie haben ja schon seit 1992 sich mit diesem Thema befasst. Ich war da 10 Jahre lang Streitschlichter in Bosnien-Herzegowina gewesen. Und da habe ich das Land und die Leute gut kennengelernt. Und ich war etwas ich möchte mal sagen, erstaunt, dass man meinte, dass dieser hohe Repräsentant sein Office zumachen soll und weil die Erfolgsgeschichte so großartig ist, nun also das Land verlassen soll. Das heißt also, dass die ganze Geschichte beenden soll. Ich habe mich beworben und gesagt, wenn das alles stimmt, was man mir hier sagt, die Verfassungsreform ist auf dem Weg, die Polizeireform ist schon unterschrieben, es läuft alles hervorragend und es ist eigentlich nur noch das Licht auszuschalten von der internationalen Gemeinschaft und dann können die das alles alleine. Ich war skeptisch, aber ich habe in Washington, in Moskau, also überall da, wo ich zunächst die Gespräche führen musste, gesagt, wenn das zutrifft, wobei ich meine Zweifel hatte, werde ich das gerne auch beenden. Ich habe ja schließlich schon mal ein Ministerium, das größte Ministerium der Bundesrepublik, im Grunde genommen geschlossen, Post und Telekommunikation. Also ich hatte also eine gewisse Erfahrung in solchen Dingen. Und ich habe dann festgestellt, das sind alles Finden, das sind die Berichte der Organisationen und der Staaten, die in ihre Hauptstädte berichten, wie toll alles läuft, wie alles in Ordnung ist und sich selber unter gar keinen Umständen eine mögliche andere Meinung erlauben. Und von daher gesehen ist meine Dortsein der Erkenntnisprozess gewesen, es ist alles Lug und Trug. Es stimmt nicht.
Ein Desillusionierungsprozess.
Eine totale, ja, für mich nicht, aber für die Leute, mit denen ich dann zusammen war, ich war von Anfang an sehr skeptisch. Wenn man 10 Jahre in einem Land ist, dann weiß man doch einigermaßen Bescheid und sagt sich, also so schnell kann es in den letzten 1,5 Jahren aber nicht gelaufen sein. Aber okay, man soll es ausprobieren. Und ich habe also dann festgestellt, dass es unverantwortlich wäre, jetzt einfach wegzulaufen und zu sagen, nun macht ihr mal alleine, wenn die Voraussetzungen dafür überhaupt nicht gegeben sind. Eine Voraussetzung wäre gewesen, dass die Europäische Union und die Vereinigten Staaten an einem Strang ziehen. Sie haben in die entgegengesetzte Richtung gezogen. Als die Amerikaner sagten, wir müssen Verfassungsreform machen, haben die Europäer gesagt, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Lasst mal die Amerikaner machen. Dann sind die Amerikaner gescheitert, weil sie auch von der ganzen Frage der wirklichen Verfassungen in Europa im Grunde genommen die Verhandler keine Ahnung hatten und einen Vorschlag gemacht haben, der scheitern musste. Er ist dann gescheitert. Mhm. Ja, und dann wurde es umgekehrt. Dann haben wir gesagt, ich habe schon immer gesagt, wir müssen die Verfassungsreform von Europa mit dem europäischen Know-how, mit den verschiedenen Verfassungsrichtungen, die wir in Kontinentaleuropa haben, die wir in Großbritannien haben, können nicht alles auseinanderhalten. Und da war es dann genau umgekehrt. Da haben die dann gesagt, nee, Herr Schwarzschild, das ist ja nicht in Ihrem Mandat. Und ich musste dann monatelang darum kämpfen, um das in mein Mandat hineinzubekommen. Dann hat sich gezeigt, dass die Amerikaner an ihrem Vorschlag immer weiter festhalten wollten und es also als ein Scheitern meinerseits, dass ich sie konterkariere, indem ich jetzt die europäische Karte spiele. Und die Europäer wollten eigentlich gar nicht. Und insofern ist der Streit, der internationale Streit, die eigentliche Ursache für das Scheitern unseres Aufbaus eines Rechtsstaates. Nicht die Leute selber. Die Leute selber würden sehr gut und gerne mitgegangen sein, aber die internationale Gemeinschaft war total zerstritten, hat alle eine eigene Agenda und die Situation zwischen Washington, Brüssel und Berlin war im Grunde genommen nicht unter einen Hut zu bringen. Und damit habe ich mehr Zeit verbracht als die ganzen Gespräche mit den Bosniern.
Tom Königs, Sie waren auch auf dem Balkan, im Kosovo engagiert und als Christian Schwarz-Schilling diese Erfahrungen in Bosnien-Herzegowina gemacht hat, waren Sie mit einem Mandat der Vereinten Nationen als Leiter der Friedensmission in Afghanistan. Jetzt stehen wir ein Jahr davor, dass die Kampftruppen aus Afghanistan abziehen. Was hinterlassen, wenn ich das so sagen kann, was hinterlassen wir denn da?
Die Situation 99 war etwas anders als in Bosnien. Dort war die ganze Institutionalität zusammengebrochen und es galt
im Kosovo, überhaupt, Sie sprechen jetzt
ja, im Kosovo.
Vom Kosovo,
das war im Kosovo. Es galt überhaupt erstmal irgendwelche Institutionen zu haben. Und damit haben wir uns gemüht. Wir haben uns aber auch, ähnlich wie Herr Schwarz-Schilling, Gemüt mit den unterschiedlichen Auffassungen, die es von den verschiedenen Trägern der Mission gab. Die Vereinten Nationen, die sozusagen die ganze Verwaltung und das nicht nur die drei Gewalten, Exekutive, Judikative und Legislative, sondern auch die ganze Wirtschaft hatte, also das diktatoriale System war eigentlich noch viel größer. Das war aber nicht der Hauptbeschwer der Kosovaren, sondern der Hauptbeschwer war, dass es kein Einwohnermeldeamt gab, wo man heiraten konnte, dass kein einziger Verwaltungsakt irgendeine Grundlage hatte. Und wenn wir dann sagen, ja, das jugoslawische Recht gilt weiter, dann haben die Kosovaren alle gesagt und vor allem die Richter, die wir dann ernannt haben, haben gesagt, mit diesem Gesetz haben wir abgeschlossen, da machen wir nichts. Wir hatten weder Institutionen noch Richter noch Gesetze. Und dagegen konnte man nur mit einer äußersten Improvisation angehen. In dieser Improvisationsphase haben sich dann herauskristallisiert die verschiedenen Mächte im Lande. Und das sind nach Kriegen immer die Mächtigen aus den Kriegen. Die haben sich dann in Demokraten oder Scheindemokraten transformiert, die sogenannten Warlords. Die sind es noch heute, Saatchi und Haradinaj. Und das zeigt das ganze Defizit, die Langfristigkeit und auch die Schwierigkeit von so einem Aufbau. Trotzdem halte ich fest, der Anspruch, dort demokratische Verhältnisse zu schaffen, zu unterstützen, zu fördern und dann auch zu tragen, der bleibt und der ist richtig. Denn die Bürger wollen Demokratie, wollen Menschenrechte. Und da muss man alles tun, um das zu erreichen. Die Vereinten Nationen waren da überhaupt nicht darauf vorbereitet. Da ist jede Kritik richtig. Und es gibt ja keinen weiteren solchen so umfassenden Ansatz mehr. Es gab in Osttimor noch einen vergleichbaren, aber jetzt scheut man sich davor. Sollte das nochmal kommen, müsste man vorher die Institutionen parat haben, die das dann auch tragen können.
Jetzt sehen wir schon, was für einen weiten Bogen hier schon allein mit den europäischen Erfahrungen, die wir hier auf diesem Podium versammelt haben, spannen können, wie unterschiedlich die Ausgangssituationen in Bosnien-Herzegowina, im Kosovo waren. Und ich will jetzt trotzdem gleich am Anfang der Diskussion nochmal den Bogen sozusagen maximal weit spannen und nochmal auf Ihre afghanischen Erfahrungen zurückkommen. Was hatten die miteinander zu tun? Welche Erfahrungen haben Sie eigentlich mitgebracht und was ist da gelernt worden in der Zeit, die da auch verstrichen ist?
Die afghanische Erfahrung war vollkommen anders. Dort gab es staatliche Strukturen und gibt es staatliche Strukturen. Die Vereinten Nationen sind nur als Hilfestellung dorthin gekommen und hatten auch nur die Aufgabe, diese Hilfestellung, so wie sie es eben hinkriegen, zu machen. Das Defizit der dortigen Institutionen ist ein ähnliches, dass die Starken aus dem Krieg auch die Starken in den aufkommenden Institutionen sind, dass die Gewaltenteilung eher fraglich ist unter den Kosovaren. Und dass es eine unglaublich lange Zeit braucht, bis sich wirklich von der Basis her Strukturen entwickeln. Eine Lehre habe ich dort vom Kosovo her hingebracht, leider erfolglos. Man muss die Demokratie von unten, von den Gemeinden aufbauen. Das haben wir in Afghanistan leider nicht gemacht oder gefördert, weil das so schwierig war, weil die örtlichen Shuras auch so komplex waren, für uns schwer verständlich. Das ist einer der ganz großen Fehler. In Kosovo haben wir glücklicherweise bei den Gemeinden angefangen. In Afghanistan sind wir auf der Gemeindeebene immer noch nicht. Mhm.
Juli C. von der die Anregung zu diesem Abend stammt, bringt auch ganz eigene Erfahrungen, nicht nur aus der rechtswissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema, mit in unsere Diskussion ein. Denn nach ihrem Jurastudium ist sie als Rechtsreferendarin nach Bosnien-Herzegowina gegangen. Das war 2003, da war noch nicht Christian Schwarz-Schilling der hohe Repräsentant, das war Paddy Ashton damals, der Brite. Und Sie haben sich dort angeschaut, wie das funktioniert, insbesondere der Aufbau von Rechtsstaatlichkeit. Was haben Sie da über diesen Ansatz gelernt, über den Versuch, Demokratie da nochmal neu zu konstruieren und zu rekonstruieren?
Mich haben die Erfahrungen, die ich gemacht habe, erstmal bis ins Mark schockiert, weil ich da mit einer gewissen Naivität ankam. Ich war eine sehr junge Juristin, ein glühender Anhänger von Demokratisierungsideen, also selber glühende Demokratin und völlig begeistert und überzeugt davon, dass es eine gute und unausweichliche Idee ist, das in Ländern, die es eben nötig haben, auch aufzubauen und denen dabei zu helfen. Und der Schock, den ich hatte, war erstmal sozusagen ein rein juristischer oder systemtheoretischer. Ich habe eben beobachten können, mit welchen Methoden dort versucht wird, den Institutionenaufbau voranzutreiben. Und das eklatante Demokratiedefizit beim Aufbau von demokratischen Institutionen ist etwas gewesen, was ich nicht verstehen konnte. Also man muss sich vorstellen, dass der hohe Repräsentant, wir haben ja hier einen Vertreter dieses Amtes auch sitzen, wir haben es kurz angedeutet, wirklich jemand ist, der in einem solchen Land wie Bosnien, im Kosovo war es noch extremer, mit einer ungeheuren Machtfülle ausgestattet ist. Also man strebt eigentlich ein System an, in dem es dann im Optimalfall verschiedene Institutionen gibt, ein Parlament, eine Regierung, es gibt Gewaltenteilung, es gibt Gerichte, das ist das Ziel. Aber um das aufzubauen, gibt es ein hierarchisches System mit einem Menschen an der Spitze, einem Mann, muss man sagen, weil das ist die Realität, der Kompetenzen aus sämtlichen Bereichen der Staatsgewalt in seinen persönlichen Händen vereint und aufgrund dieser Kompetenzen quasi Erlasse ergehen lassen kann. Und das ist erstmal für mich ein Paradoxon gewesen. Die Idee auch, dass das funktionieren soll, also dass Demokratie etwas ist, was man eben nicht von unten aufbaut, wie es jetzt quasi schon mit vorgeschlagen wurde, sondern dass es erstmal etwas ist, was man oktroyieren muss, fand ich schwer verständlich. Und dann kam eben hinzu, dass Paddy Ashdown ganz anders als sein Nachfolger Herr Schwarz-Schilling jemand war, der diese Macht, also der hatte einfach die Theorie, diese Macht ist da, die muss genutzt werden. Wir machen hier auch Druck von oben. Also ich war dann von seinen Methoden, wobei ich nicht weiß, inwieweit ich die überhaupt richtig verstanden habe von außen, ein großer Fan, weil Herr Schwarz-Schilling mit viel weicherer Hand, mit mehr Verständnis für die örtlichen Gegebenheiten und mit offenerem Ohr auch für die Bevölkerung versucht hat, seine Position zu nutzen und eben nicht dieses stark Diktatorische, was da drin steckte, auch tatsächlich zu instrumentalisieren. Also will sagen, das Selbstverständnis auch der jeweiligen Person, die da sitzt, ist ein wichtiges, weil die Machtfülle so groß ist. Also je nach Charakter des Königs wird auch die Herrschaft eine andere sein.
Daniel Brüssler, als journalistischer Beobachter sehen wir jetzt hier Deutsche ganz unterschiedlicher Generationen, und da sind jetzt Stichworte gefallen, mit glühendem Engagement ziehen sie in die Welt hinaus, um Demokratie in die Welt zu bringen. Nochmal zurückblickend auf diese eigenen historischen Erfahrungen, den eigenen Hintergrund, den wir Deutsche mitbringen, sind wir in den 60 Jahren seit dem Kriegsende wirklich zu einem Volk der Lehrer und Missionare der guten Demokratie geworden?
Naja, ich glaube, dass das Wort Lehrer und Missionare natürlich gleich negativ besetzt ist. Ich hoffe, so treten wir nicht auf. Ich glaube aber, dass es einschneidende Erlebnisse gegeben hat für uns und auch Augenblicke, in denen wir dann Verantwortung übernehmen mussten. Für mich ist so ein prägender Moment gewesen, 89 und auch die Zeit danach, die Wende zur Demokratie, nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Osteuropa. Also es ist sichtbar geworden, dass Demokratisierung möglich ist, dass aus Diktaturen Demokratien werden können. Und gleichzeitig mussten wir aber erleben, dass ein Teil des Kontinents im Krieg zu versinken schien. Und wir mussten uns dazu verhalten. Wir mussten Verantwortung übernehmen. Ich glaube gar nicht, dass wir die Wahl hatten, dass wir uns fragen konnten, können wir da jetzt irgendwie als Missionare auftreten, sondern wir mussten dazu Positionen beziehen und wir mussten unserer Verantwortung gerecht werden. Ob wir das in guter oder schlechter Weise geworden sind, darüber kann man diskutieren, aber ich glaube, wir mussten das tun. Und ich glaube, wir werden künftig auch wieder Situationen erleben, in der wir vor derselben Frage stehen, in der wir dann sagen müssen, okay, wir haben Erfahrungen gemacht, die waren keineswegs nur gut, gerade in Afghanistan waren sie bestimmt nicht nur gut. Aber wenn wir jetzt die Lehre daraus ziehen würden, wir sind desillusioniert und wir wollen nicht mehr als Missionar auftreten, dann werden wir in der Zukunft unserer Verantwortung nicht gerecht werden.
Was ja, glaube ich, sehr deutlich wird, wenn wir diesen reichen Erfahrungsschatz einfach uns jetzt vor Augen führen, vor Ohren führen, den wir hier heute Abend auch präsentiert bekommen, dann ist das ja ein enormer Lernprozess, den wir auch gemacht haben, gerade in diesen letzten 20 Jahren, über die wir jetzt im Grunde sprechen. Und wir sollten, Juli C., vielleicht jetzt mal das auflösen, was sich hinter dem Titel unserer Diskussion und auch hinter dem Titel des Buches, das Sie geschrieben haben, verbirgt: die Diktatur der Demokraten. Damit sprechen Sie ein Dilemma, einen Widerspruch an. Warum die Diktatur der Demokraten?
Das ist das bereits geschilderte Paradoxon, dass wir bis heute es aus den wechselhaften Erfahrungen mit dem State Building in den letzten Jahrzehnten, die Geschichte dieser Versuche ist ja schon sehr alt, es eigentlich nicht geschafft haben, eine Methode zu finden, wie wir Demokratie in anderen Staaten installieren können, ohne sie zu oktroyieren, also indem wir mehr versuchen, es von unten herauf aufzubauen, den Volkswille von Anfang an zu berücksichtigen. Also die Versuche sind immer wieder die gleichen. In den Schilderungen kam das gerade durch. Es sitzen internationale Organisationen, auch noch verschiedene, am Tisch und versuchen im Kampf miteinander eigentlich herauszufinden, was genau da jetzt zu geschehen hat. Die Bevölkerung vor Ort, die Demokratie möchte, da gehe ich absolut mit dem mit, was hier bereits gesagt wurde, das dürfen wir nie vergessen, das darf keine Frage des Ob sein. Die Menschen wollen die Demokratie, da sind keine Leute, die sagen, wir möchten aber gern lieber eine Diktatur haben. Der Wille zur Demokratie ist ja da. Nur ist ja die Frage, wie bringt man Institutionen ins Leben? Was genau tun wir denn jetzt? Und die Antwort darauf ist eben immer gewesen, dass die UNO, die EU, die verschiedenen Akteure der internationalen Gemeinschaft sich mehr oder minder auf dem Reißbrett etwas ausdenken und versuchen, das dort zu errichten. Und die Bevölkerung ist im besten Falle Zuschauer, wird zwischendurch vielleicht auch mal an irgendeiner Form von Abstimmung beteiligt, aber eigentlich versucht man es für sie zu machen und nicht so sehr mit ihnen, sage ich jetzt mal etwas zugespitzt. Ja.
Christian Schwarz-Schilling, Juli C. und Tom Königs haben eben gesagt, die Menschen wollen Demokratie. Ist das eigentlich wirklich so? Ist das eine Annahme, mit der wir in die Welt gehen können und sagen können, da gibt es etwas, das ist Demokratie, das haben wir gelernt, das haben wir implementiert in Europa, wir wissen, was das ist und jetzt gehen wir hin und haben da etwas, das wollen die. Oder ist nicht ein Teil der Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten 20 Jahren, dass Demokratie möglicherweise so, wie wir sie hier kennen, nicht überall passt, wo wir sie gerne hinbringen möchten, dass man auch Demokratie nochmal anders neu denken muss?
Nein. Ich glaube, wenn wir mal vergleichen würden, wollten die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg in der totalen Niederlage der Kapitulation und der Situation, in der wir uns befanden, wollten die jetzt alle glühende Demokraten werden? Nein. Da war ebenfalls eine Minderheit, die sich verantwortlich fühlte, die aus den Lagern kamen, die im Widerstand waren. Oder solche, die sagten, jetzt wollen wir es doch mal wirklich anders versuchen und uns der historischen Sichtweise europäischer Entwicklungen auch in Deutschland jetzt entsprechend anpassen. Aber man kann nicht davon sprechen, dass jetzt 80% der Leute also glühende Missionare waren 1945. Was waren, die meisten waren ja Schweigende, denn die Mehrheit waren ja Mitläufer gewesen in der früheren Zeit. Nun kann man also nicht von denjenigen, die noch viel weniger Erfahrung demokratischer Geschichte haben, die also keine steinsche Kommunalreform gehabt haben und demokratische Traditionen von dieser Größenordnung, die wir ja alle Gott sei Dank hatten, bis in die Weimarer Republik hinein, die können jetzt natürlich nur lernend sein und sagen, sagt's uns bitte, wir wollen auch dorthin. Wir gehören ja doch zu Europa. Und dieser Drang war ganz gewaltig. Ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, was das war, 89, wie diese Satellitenstaaten zusammenbrachen und plötzlich die Demokratie und die Freiheit kam. Wieso jetzt eigentlich in Jugoslawien nicht? Das war natürlich eine Frage, wieso? Und dann kamen diese ethnischen Dinge dort hinein, die woanders eben Gott sei Dank nicht ausschlaggebend wurden. Und da hätte die internationale Gemeinschaft natürlich ganz andere Methoden ergreifen müssen. Ich sage, es gab eine sehr gute Taskforce von Patty Ashton, die war die Zusammenfassung der verschiedenen Organisationen vor Ort und eine entsprechende Tätigkeit in den Städten und Gemeinden. Die hat er nur viel zu früh aufgelöst. Also Sie sprachen ja gerade davon, dass man im Kosovo da noch gar nicht angekommen war. Die hatte er viel zu früh aufgelöst. Und meine ganze Tätigkeit, die war viel wichtiger als die des ORR, als ich Streitschlichter war. Da habe ich 55 Agreements gemacht zwischen den einzelnen Kommunen und Städten und Kreisen und Kantonen und so fort. Und da habe ich gelernt, wie man die Leute zusammenführt. Wie man die Gespräche beginnt, dass man nicht mit den schwierigsten Problemen am Anfang anfängt, sondern mit denjenigen, wo man sagt, da haben wir vielleicht alle ein gemeinsames Interesse. Hier geht es darum, dass wir Wohnungen haben, Alternativwohnungen, die besetzten Leute nicht auf die Straße gesetzt werden. Lauter Dinge, die also einen kontinuierlichen, vernünftigen Leitgedanken für diese Leute wurde. Und dann unterhielten die sich nach einem halben Jahr nachdem sie am Tisch mal gesehen waren. Ansonsten haben sie sich überhaupt nicht die Hand gegeben, haben sich gegenseitig als Kriegsverbrecher bezeichnet. Und dann habe ich das natürlich, ich habe dann 55 Agreements gemacht und war ungefähr 100 in 150 Verhandlungen. Das dauerte also im Schnitt 3 Verhandlungen. Und ich kam halt immer wieder, das war für die auch was Neues, dass da jemand kommt, der nicht nur ein Agreement macht und dann wieder wegfliegt nach einer Pressekonferenz, sondern dass der in 2 Monaten da ist und sagt, hier steht das, warum hast du das nicht gemacht? Und dann musste er, dann stand er da. Und dann hatte ich einige Machtmittel als Streitschlichter, dass ich ihnen gesagt habe, also ich werde dafür plädieren, dass hier irgendwelche Hilfen aus Brüssel eingestellt werden, weil ihr die Flüchtlinge ja gar nicht hereinlässt. Also das hat gar keinen Zweck, machen wir nicht mehr. Das heißt also, da war ein Prozess in Gang gekommen. Das Ganze ist ein Prozess und ist nicht so, dass man wieder eine Schalterstellung sagen kann. Und jetzt kam ich, und das muss ich Ihnen hier sagen, scheitern. Ich musste überhaupt eine Doppelrolle spielen. Nämlich, da die internationale Gemeinschaft total inklusive Berlin der Meinung war, wir gehen jetzt dann raus und ist alles toll und wir machen zu. Da habe ich gesagt, also bitte, dann müssen wir aber fair sein. Dann müssen wir jetzt schon alle unsere Vollmachten einstellen, um beobachten zu können, wie es weitergeht und nicht jeden Tag Bond Powers machen. Das heißt also hier Leute entlassen, Leute aus ihrem politischen Beruf rausschmeißen, entsprechende Gesetze sofort verändern. Das war natürlich, dann habe ich gesagt, wenn wir dann jetzt in 6 Monaten sagen, Schluss, können wir nicht jetzt noch 6 Monate lang uns in dieser Weise verhalten, sondern müssen jetzt schon dann wenigstens so tun, als würden wir jetzt schon Sie ihre Aufgabe, Ihnen das übergeben. Das musste ich exemplifizieren, dass es nicht klappt. Und deswegen hatte die internationale Gemeinschaft und die Amerikaner dann den Riesendampfer Amerika in diesem Ding um 180 Grad nach meinen entsprechenden Einwirkungen verändert. Das war im Grunde genommen das, was ich erreicht habe, dass wir das Land nicht in ein Chaos gestürzt haben, indem wir einfach schließen und sagen, nun macht ihr doch mal alleine weiter.
Herr König, sind wir da eigentlich heute weiter, wenn es jetzt um Afghanistan und das Datum 2014 geht? Denn wenn man da mal reinhört in die Stimmungen, in Regierungen, in Bevölkerungen, auch in der Öffentlichkeit, in manchen westlichen Nationen, dann ist da ja auch so eine Haltung, ist jetzt erledigt, Tür zu, schnell raus.
Ja, an einem Punkt sind wir zweifellos weiter, obwohl aus einem innenpolitischen Grund Obama vor 2 Jahren gesagt hat, 2014 ziehen wir ab, ist das mit Ansagen und mit einem Übergabeprozess und verschiedene Kräfte, auch Kräfte, die Demokratie dort also leidenschaftlich wollen, haben mir gesagt, ja, es gibt eine Zeit, wo ihr mit eurem Militär uns nichts mehr nützt oder genauso viel nützt wie schadet. Es ist auch für Afghanistan richtig, dass die militärische Macht 2014 abzieht. Da habe ich sehr genau hingehört. Wenn dann der Sicherheitsberater des Präsidenten sagt, lass uns dann unsere eigenen Fehler machen. Allerdings zivil in der Unterstützung durch Entwicklungszusammenarbeit müsst ihr bei uns bleiben, da müsst ihr uns weiterhelfen. Das finde ich einen richtigen und sinnvollen Prozess mit großem Risiko für alle Seiten, angestoßen aus einer eigentlich sachfremden Entscheidung für Afghanistan, nämlich Obama wollte raus, aber dann doch meines Erachtens sinnvoll. Was dann da rauskommt, das weiß ich nicht, aber auf einen kurzen Satz gebracht, der damalige Außenminister, jetzt Sicherheitsberater, sagte mir, es gibt kein Volk, das eine Besetzung länger als 10 Jahre aushält, am allerwenigsten Afghanistan.
Mhm. Juli C.
Ich wollte noch mal kurz, weil ich mir nicht so richtig sicher war, ob man das verstehen konnte, noch mal darauf verweisen, was für einen riesengroßen Unterschied es einfach gibt. Sie hatten das ja am Anfang auch schon gesagt, zwischen dem, was in Afghanistan stattgefunden hat und in Bosnien oder im Kosovo. Also was im Afghanistan abgezogen wird, ist die militärische Besatzung oder was auch immer, die militärische Unterstützung. Was aber aus so Ländern wie Bosnien oder Kosovo, wo es wirklich um Institutionenaufbau geht, um den Aufbau demokratischer Institutionen, was da abgezogen wird, was Herr Schwarz-Schilling beschrieben hat, sind nicht nur Soldaten, sondern da wird ein kompletter Apparat abgezogen, da wird die gesamte Verwaltung abgezogen. Und es fiel jetzt zweimal der Begriff Verantwortung. Und ich glaube, da reden wir über ein Schlüsselwort. Und das ist, glaube ich, etwas, woraus wir mehr hätten lernen müssen, worüber wir mehr nachdenken müssten, um in Zukunft überhaupt seriös dieses State-Building weitertreiben zu können. Wir bräuchten eine Theorie oder eine, vielleicht kann man keine Formel finden, aber wir bräuchten einen Ansatz, nachdem wir entscheiden, ab wann geben wir die Verantwortung an das Land zurück, um das es uns geht. Weil wenn gesagt wird, dass Demokratie gelernt werden muss, das ist richtig, Demokratie muss eingeübt werden. Das konnten wir in Deutschland sehen, das sehen wir aber auch in diesen jüngeren Experimenten. Dann kann die ja nur eingeübt werden, wenn man es auch ernst meint. In einem Planspiel funktioniert das nicht. Das hat uns die Erfahrung gezeigt. Denn in Bosnien und in Kosovo war es immer so, dass wenn man dann gesagt hat, so liebes Parlament, wir haben euch gegründet, hier sitzt ihr jetzt, ihr seid die Abgeordneten, ihr seid Parteien, ihr habt Interessen. Hier ist jetzt ein Thema, bitte trefft eine Entscheidung. Dann gehen die aufeinander los, wie eine Mischung aus Kleinkind und Warlord, also die Konflikte sind immens, die Interessen sind brachial, egoistisch, Einübung im Diskurs ist nicht vorhanden. Man blockiert sich, es funktioniert nicht. Und wenn man dann hinterher sich eigentlich der Bevölkerung gegenüber rechtfertigen müsste, warum gibt es denn jetzt immer noch keine Müllentsorgung in der Gemeinde so und so? Warum gibt es immer noch keine Schulen? Warum klappt das alles nicht? Dann sagt man, der hohe Repräsentant ist schuld. Also dann wird die Verantwortung immer auf die internationale Gemeinschaft zurückgegeben und man wäscht als Politiker seine Hände in Unschuld. Das heißt, es entsteht auch kein Druck auf die lokalen Institutionen, ihren Job ernst zu nehmen, weil sie sich nicht gegenüber dem Volk verantworten müssen. Es ist ein Planspiel, die haben keine echte Macht, sondern man lässt sie mal so ein bisschen probieren und wenn es nicht klappt, kommt Papa, hoher Repräsentant, und richtet es. Und ich glaube, und dass man unter...
Der steht dann im Dilemma, das Sie ja auch schon gesagt haben, entweder die harte Hand von Ashdown oder der weiche Kurs von Herrn Schwarz-Schilling.
Und der weiche Kurs braucht sehr viel Zeit. Ich glaube, dass es der richtige Weg ist. Das ist meine persönliche Überzeugung. Dann muss man aber bereit sein, seinen Geldgebern in Berlin, Washington, Moskau und wo auch immer und bei der UNO zu sagen, so Leute, ihr könnt nicht der Bevölkerung erzählen, in 3 Jahren sind wir fertig, das ist eine Lüge. Das dauert 30 Jahre und das müsst ihr bezahlen. Und wenn ihr das ernst meint, dann gebt uns bitte diese Zeit, weil alles andere ist nicht seriös. Wir können nicht hier reingehen mit Macht, mit Druck, mit internationalem Aufwand und dann behaupten, nach 5, 6 Jahren könnte man wieder rausrennen und die haben sich alle wie durch Zauberhand in ein funktionierendes System verwandelt. Also mal ehrlich, wie realistisch ist das denn?
Herr König, Sie haben eben gesagt, Ihnen ist erklärt worden, kein Land erträgt mehr als 10 Jahre Besetzung. Aber welches Land, welche Gesellschaft, welche Öffentlichkeit, welche Politik ist denn in der Lage, Verantwortungsstrukturen, Verantwortungsbewusstsein in einer Zeitspanne von 30 Jahren auszuprägen und durchzuhalten? Und wenn man denen zuhört, die sich in Afghanistan so wie Sie gut auskennen, dann ist ja auch da mit Blick auf dieses Land es angemessen, eher in solchen Zeitspannen zu denken, als in den Zeitspannen, in denen wir normalerweise diskutieren zurzeit.
Das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass wir unsere Zusammenarbeit etwas anders orientieren müssen und können, wenn wir so langfristig arbeiten. Wenn wir in Afghanistan im Jahre 2001 damit gerechnet hätten, dass wir 10 oder 12 Jahre dort bleiben, hätten wir gut zum Beispiel Richter, Staatsanwälte und Juristen ausbilden können mit internationaler Hilfe, die dann ein Justizsystem und eine Verwaltung tragen. Die hätten wir dann jetzt. Jetzt haben wir immer noch keine Richter, die demokratisch Urteile fällen können. Oder im Kosovo ist natürlich ein Problem, dass die Verwaltungskräfte nicht da sind, aber dort gibt es einen Sinn für Europa. An dem knüpfen wir nicht hinreichend an, weil Europa völlig uneins ist. Jetzt gab es eine Entscheidung, eine gerichtliche Entscheidung. Ja, die Autonomie, die Souveränität von Kosovo ist möglich und nicht völkerrechtswidrig. Dann hätte man gemeinsam entscheiden müssen. Ja, wir erkennen das an, wir fördern diesen Prozess, auch wenn Serbien dann stöhnt. Serbien wiederum muss man deutlich sagen, ihr kommt nicht in die europäische Gemeinschaft, wenn dieser Punkt nicht gelöst ist. Da eine Eindeutigkeit, es ist nicht nur der lange und der softe und der weiche Kurs, sondern auch der entschiedene und explizite, dem ich das Wort rede. Und da gebe ich Frau C. völlig recht, wenn man sagt, wir wollen Demokratie auch einüben, dann muss man selbst sehr genau darauf achten, dass man die Strukturen auch auf sich selber anwendet. Und dann eben auch Rechtsakte so vollzieht, dass sie anfechtbar sind, dass es juristische Institutionen gibt, die diese aufnehmen. Mhm. Und da fehlt es leider bei der internationalen Aktion sehr stark. da macht man eher den Weg der Macht. Da wird angeordnet und keiner kann sich dagegen wehren. Mhm. Übrigens nicht nur in dem Bereich der Zivilverwaltung, sondern leider auch im Bereich der Sanktionen und der Sanctions List, wo es auch keinen rechtlichen Rekurs gibt.
Ich würde das Stichwort, das Sie jetzt aufgeworfen haben, das Verhältnis von Demokratie, Staatsbildung und Rechtsstaatlichkeit, dann gleich nochmal aufgreifen. Aber Daniel Brösler, den Journalisten in unserer Runde, nochmal ansprechen. Wir haben viel über Verantwortung gesprochen. Damit ist auch Verantwortung einer breiteren Öffentlichkeit angesprochen, die über Medien auch gebildet wird. Wenn wir anschauen, wie Deutschland in diesen 20 Jahren seines Engagements auf diesen Feldern damit umgegangen ist, was hat man eigentlich daraus gelernt? Hat es nicht, muss man nicht sagen, es hat eine ganz klare Lehre gegeben. Wir kennen die Schwierigkeiten aus Erzählungen von Akteuren wie Christian Schwarz-Schilling, wie Tom Königs. Und die Lehre der deutschen Politik ist eigentlich inzwischen, wir halten uns raus. Und das haben wir exerziert im Beispiel Libyen, das haben wir in Mali im Wesentlichen gesehen, das sehen wir im Fall Syrien und werden es in anderen weitererleben.
Ja, ich glaube, es ist so, es gibt in der Bevölkerung und dadurch auch in der politischen Klasse eine Ernüchterung und eine gewisse Müdigkeit. Man hat das Land in den vergangenen 20 Jahren in völlig neue Erfahrungen geführt, Erfahrungen, die sich keiner bis 1989 hier vorstellen konnte, dass deutsche Soldaten wieder Krieg führen. Man war am Anfang nicht ehrlich, ich glaube, da sind sich hier alle einig, man war sich, was den Afghanistan-Einsatz anging, war man nicht ehrlich und hat sich selber vielleicht nicht eingestanden, was da auf uns und auf die internationale Gemeinschaft zukommt. Und erlebt jetzt eben eine Ernüchterung. Ich sagte das vorhin schon. Was ich fürchte, ist sozusagen eine extreme gegenläufige Entwicklung. Also ein sich verstecken und sagen, wann immer Probleme auftauchen, so wie früher vielleicht wieder das Scheckbuch zücken, so wie früher einen Weg gehen, der nicht mit Risiken, sowohl militärischen Risiken verbunden ist, aber auch mit Risiken vor der eigenen Wahlbevölkerung. Und deshalb ist eine Diskussion in der Bevölkerung nötig. Nur zu sagen, wir verfolgen jetzt eine Kultur der militärischen Zurückhaltung, das reicht, glaube ich, nicht. Man muss dann im Einzelfall auch schon erklären, was das heißt. Warum beteilige ich mich jetzt nicht an einer Operation, an der andere westlichen Staaten sich beteiligen, die ja auch nicht unbedingt und nicht zwingend verantwortungslos handeln, die sich dabei ja vielleicht auch etwas denken. Also diese Diskussion brauchen wir, glaube ich.
Mhm. Herr Schwarz-Schilling, ich habe das erwähnt, am Anfang Ihres Engagements, das Sie dann nach Bosnien-Herzegowina geführt hat, stand ein Rücktritt aus dem Kabinett Helmut Kohls wegen der Untätigkeit der Bundesregierung. Und wenn wir das jetzt aufnehmen, was Daniel Brösler eben gesagt hat, muss man dann nicht heute sagen, 30 Jahre später sind wir wieder an dem gleichen Punkt und wir erleben den Einstieg, wenn wir Daniel Brösler jedenfalls folgen, in eine neue Phase der Untätigkeit deutscher Außenpolitik.
Also wir müssen zunächst einmal auch wirklich festhalten, dass sich an sich diese Passivität sehr schnell geändert hat. Als ich doch die Gespräche mit Helmut Kohl geführt habe, da sagte er, deutsche Truppen werden niemals in Bosnien sein. Das ist aus unserer Geschichte gar nicht möglich, deswegen sollen wir das vergessen. Ich habe gesagt, ich kenne die Geschichte auch. Ich ziehe genau den umgekehrten Schluss. Wir müssen Verantwortung tragen, wo Dinge geschehen, die wir aus unserer geschichtlichen Situation wissen, dass sie am Anfang bereits bekämpft werden müssen, wenn sie nicht zu einer entsprechenden großen Situation emporwachsen und dann zu großen Auseinandersetzungen kriegerischer Art führen. Und wie schnell waren dann nach einigen Jahren die Deutschen in zum Beispiel die Kosovo, die Truppen sind vorwiegend deutsche Truppen, die also in der Aufteilung der NATO dann dort hingekommen sind. Also da ist schon enorm viel in wenigen Jahren verändert worden. Aber die, was auch gerade Frau C. sagte, die Langfristigkeit, die Geduld über mehrere Jahre zivile Institutionen zu schaffen, und was Sie auch gerade gesagt haben, nur das kann eine wirkliche Tendenzwende in einem Kontinent schaffen, wie der Balkan einer ist. Das kann man nicht in einigen wenigen Jahren machen. Und von daher gesehen, wenn man das nach den Erfahrungen der Geschichte. Ich meine, wie großartig haben das die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg mit uns Europäern gemacht? Wie haben sie die Japaner hinbekommen? Wie haben sie die Deutschen hinbekommen? Da waren natürlich auch sehr viele Glücksfälle, dass wir nun also gebraucht worden sind wegen des Kalten Krieges und so weiter und so fort. Ist mir alles bekannt. Trotzdem, wir haben nie gefragt, ja, wieso sind die Amerikaner eigentlich im Jahr 1955 noch bei uns? Weil wir gesagt, das ist ganz normal. Und da, in der Zeit haben sie ihre Experten zu uns geschickt, waren sie, ich meine, dieser Kontrollrat und was da alle gewesen ist, die ganze Entnazifizierung. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten das als Deutsche machen müssen, die Entnazifizierung. Was wäre denn daraus geworden in der Zeit? Das heißt, wir brauchen, dass die Demokratien lange Zeit eine solche zivile Aufbauleistung von unten nach oben leisten, dann kann auch von oben nach unten die entsprechende Gesetzgebung und die Dinge funktionieren.
Aber all das setzte ja ein Verständnis, eine Gewissheit darüber voraus, was Demokratie eigentlich ist, die man in der Nachkriegszeit und der ganzen Zeit des Kalten Krieges hatte. Diese Gewissheit ist ja aus verschiedenen Gründen dahin und wir sehen, dass wir als Europäer gerade im Angesicht der Krise, die wir in Europa gerade erleben, selber darum ringen, eigentlich mal erst für uns wieder zu definieren, was eigentlich die Essentials, was das Wesentliche von Demokratie, so wie wir sie selber für uns leben wollen, ist und sein kann in der Zukunft. Haben wir diese Gewissheiten eigentlich noch, mit denen wir in die Welt hinausgehen und sagen, wir wissen, was Demokratie ist, wir wissen, wie das geht, wenn wir sehen, wie wir hier selber im Augenblick um die Verfassung Europas ringen?
Herr Königs. Indem wir sagen, wir wissen. Da müssen wir immer die Lernenden auch sein aus der Geschichte der anderen Kontinente, dort wo wir hingehen. Aber wir müssen diejenigen sein, die ein erfahrener Partner ist und der Ratschläge geben kann und der aus dieser Erfahrung heraus den Zeitraum verkürzt. Wir haben doch Jahrhunderte gebraucht, ehe wir Demokratie eingeführt haben. Wir haben 500 Jahre gebraucht, bis wir Rechtsstaat und Demokratie bei uns eingeführt haben in Europa.
Herr Königs. Ich wollte Herrn Königs am Ende noch, denn wir neigen uns schon dem Ende unserer Sendezeit zu, kurzes Wort geben.
Ich will zu zwei Sachen was sagen. Erstens, es ist auf der ganzen Welt so, dass die Bevölkerungen, die Völker dürsten nach Freiheit und Menschenrechten. Das ist in allen Aufständen in der arabischen Welt so gewesen. Das ist ein Durst nach Freiheit und Menschenrechten und das ist universell. Das ist für mich ein Ausgangspunkt, der auch belastbar ist. Und bei uns, wir haben allerdings auch aus unserer historischen Verantwortung die Pflicht, da, wenn es möglich ist, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern, auch einzugreifen. Und die Diskussion finde ich völlig richtig mit Libyen, ob das vor Benghazi nicht so ein Fall war. Ich bin der Meinung, es war so ein Fall. Aber wir sollten die Verpflichtung spüren und dann auch wahrmachen, dass wir bei drohendem Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingreifen, wenn wir dieses können. In Syrien können wir es bedauerlicherweise nicht. Deshalb müssen wir alles tun, um mindestens das, was dort passiert, zu lindern, durch humanitäre Hilfe, durch Flüchtlingsaufnahme und sowas. Und wir müssen das, was wir unter Demokratie verstehen, immer der Diskussion und immer dem Rechtsweg selbst unterwerfen. Das ist der entscheidende Beitrag von Frau C.
Und dieser Appell, meine Damen und Herren, steht am Ende unserer heutigen Diskussion im Deutschlandfunk, die wir aus dem Körperforum in Hamburg übertragen haben. Dank an die Körperstiftung, dank an unseren Partner von der Süddeutschen Zeitung, dank an Juli C., an die Diskutanten hier auf dem Podium und unser Publikum hier in Hamburg. Hier im Deutschlandfunk gibt es jetzt gleich die Nachrichten, danach die Sendung Studiozeit aus Religion und Gesellschaft. Vielen Dank, Ihnen noch einen schönen Abend.
Das war unsere Sendung zur Diskussion. Heute die Diktatur der Demokraten, umstrittene Wege zum Rechtsstaat. Es diskutierten der Journalist Daniel Brössler, Süddeutsche Zeitung, Tom Königs, ehemaliger UN-Beauftragter für das Kosovo, Christian Schwarz-Schilling, ehemaliger hoher Repräsentant der UN für Bosnien und Herzegowina, sowie die Schriftstellerin und Studienpreisträgerin der Körperstiftung, Juli C. Die Diskussionsleitung hatte Stefan Detjen.